Hallo, schön, dass du da bist, hier beim Podcast Happy, Holy and Confident, deinem Podcast fürs Herz und den Verstand. Mein Name ist Laura Marlina Seiler und ich hoffe, dir geht es gut. Ich freue mich riesig, dass wir hier Zeit miteinander verbringen können bei einer neuen Folge. Denn heute, Freunde der Sonne, habe ich einen ganz wundervollen neuen Interviewgast. Und zwar ist das Dr. Professor Gregor Hasler. Und Gregor ist Psychotherapeut, Neurowissenschaftler und Autor. Und er ist Experte für den Zusammenhang zwischen unserer Psyche und dem Darm. Und das ist eben ein Thema, was mich auch schon seit Jahren so sehr fasziniert. Und es hat sich so viel bei mir in meinem Leben verändert, seitdem ich bewusster bin mit meiner Ernährung und einfach auch bewusster mit meinem Darm und was mein Darm braucht und was er vor allen Dingen auch nicht braucht. Und dadurch hat sich sehr, sehr, sehr viel positiv in meinem Leben verändert. Und deswegen freue ich mich sehr, heute mit Gregor darüber zu sprechen, wie er zum einen zu dem Thema Darm gekommen ist, seine eigene Geschichte dazu und was der Zusammenhang ist zwischen Körper, Psyche, Darm und Gehirn und wie eben auch unsere Ernährung unser Leben beeinflusst. Wir reden über Darmreinigung, macht das überhaupt Sinn? Wir sprechen übers Fasten, wir sprechen über Hunger und wir sprechen auch darüber, wie sehr unser Darm mit unserem Immunsystem zusammenhängt und wie du quasi auch gesundheitlich viel, viel mehr in deine Power kommen kannst, wenn du dich gut um deinen Darm kümmerst. Und dieses Gespräch ist einfach so wohltuend und vor allen Dingen, was so cool ist, Gregor geht mit uns in diesem Gespräch einmal den kompletten Darm durch. Das klingt jetzt erstmal irgendwie ein bisschen komisch, aber ich verspreche dir, es ist eine so interessante Reise, mal zu erfahren, was gehört eigentlich alles zum Darm, was passiert wo im Darm und und vor allen Dingen auch, was passiert, wenn wir uns besser um unseren Darm kümmern und wie du auch deine Ernährung umstellen kannst, um mehr Energie und Freude in deinem Leben zu haben. Und ich hoffe einfach sehr, dass du ganz viel aus dieser Folge für dich mitnehmen kannst, vielleicht dadurch ein bisschen liebevoller und bewusster wirst im Umgang mit deiner Ernährung, mit deinem Darm, mit dem, was dein Darm braucht, vielleicht auch, wie er mit dir kommuniziert, denn der Darm gibt uns ja auch die ganze Zeit Rückmeldung, ob dem das gerade gut tut, was wir machen oder auch nicht. Und es heißt ja auch so schön, der Darm ist unser emotionales Gehirn. Bedeutet, umso besser wir unseren Darm pflegen, umso besser wird es dir auch emotional gehen. Und ja, ich freue mich einfach sehr, diese Folge mit dir zu teilen. Ich weiß, die fällt so ein bisschen raus aus den anderen Themen, die ich so normalerweise im Podcast habe, aber nichtsdestotrotz bin ich davon überzeugt, dass sie unglaublich mit dem Thema persönliche Weiterentwicklung zu tun hat. Denn nur wenn du dich auch um deinen Körper kümmerst und wenn es dir gesundheitlich gut geht, dann kannst du eben auch deine Persönlichkeit vollkommen entwickeln. In diesem Sinne, Freunde der Sonne, ich wünsche dir ganz viel Freude mit dieser Folge. Ich freue mich natürlich riesig, wenn du mir bei Instagram @LauraMarlinaSeiler deine Gedanken dazu teilst und mir schreibst, was war die wichtigste Erkenntnis, was hast du vielleicht für Tipps zur Ernährung. Lasst uns da wie immer einfach sehr, sehr, sehr gerne austauschen. Und dann habe ich noch eine wundervolle Neuigkeit, also sind zwei. Die erste ist, dass am 25. und 26. Juli, und da kannst du jetzt schon mal deinen Kalender zücken und mit einem roten Stift ein großes Kreuz dran machen, also am 25. und 26. Juli arbeiten mein Team und ich gerade in Hochtouren daran, ein ganz wundervolles Event für dich auf die Beine zu stellen. Es wird online stattfinden, logischerweise, weil es ja in diesem Jahr keine Events geben darf, aber das hält uns natürlich nicht davon ab, tolle Dinge auf die Beine zu stellen. Und deswegen werden wir am 25. und 26. Juli ein Wohnzimmer-Event machen. Das wird quasi ein Event, ein ganzes Wochenende lang mit Top-Speakern, mit ganz viel Inspiration, mit Meditation von mir, mit Input von mir, mit Q&As mit mir, mit ganz vielen Workshops aus der Community, aber auch von Coaches und Trainern, zum Thema Gründen, aber genauso auch zum Thema Glück, Erfolg, Spiritualität. Da wird wirklich komplett alles dabei sein. Wir werden Mantren singen zusammen, wir werden meditieren und wir werden einfach dieses Wochenende miteinander verbringen. Und du kannst dir jetzt dein Ticket holen. Die Links dazu findest du auf jeden Fall hier bei mir in den Shownotes oder bei mir auf Instagram oder bei mir auf der Webseite. Und ich freue mich natürlich sehr, wenn wir uns da sehen bei diesem Festival und beziehungsweise Festival ist es nicht, sondern es ist ein Event und es ist für die Community. Das ist einfach der Gedanke, dass wir da einfach als Community zusammenkommen können, weil ich glaube, unsere Community und gerade jetzt in dieser Zeit merken wir alle, wie wertvoll und wichtig Community ist. Und dieses Event, das Wohnzimmer-Event, ist für die Community, dass wir da zusammenkommen können und Zeit miteinander verbringen. Und die zweite Neuigkeit ist, dass ich hier auf Hawaii einen neuen Online-Kurs aufgenommen habe. zum Thema Vergebung. Und es wird im Juli auch dieser neue Kurs kommen. Alle Infos dazu kommen Anfang Juli. Und ich freue mich so sehr, diesen Kurs mit dir zu teilen. Das ist ein absolutes Herzensprojekt von mir gewesen, das ich einfach hier ganz alleine auf Maui aufgenommen habe. Und was so ja, einfach heilsam ist und so schön. Und es sind einfach 7 Module zur Vergebung, weil ich einfach glaube, dass das ein Thema ist, was so viele Menschen brauchen, ist jetzt das falsche Wort, aber was so vielen Menschen einfach hilft. Vor allem, es war einfach das Thema, was mein Leben komplett verändert hat. Und ich werde da ganz, ganz viel auch in den nächsten Wochen noch zu erzählen, aber ich wollte es dir einfach schon mal sagen, dass da im Juli etwas ganz Tolles auf dich warten wird, wenn du gerade vielleicht auch das Gefühl hast, dass es das ein oder andere Thema in deinem Leben gibt, wo du noch nicht so richtig in deine Power kommst, dann wird dir dieser Kurs, glaube ich, auf jeden Fall helfen können. In diesem Sinne, stay tuned und ich wünsche dir ganz viel Freude mit dem Interview mit Dr. Gregor Hasler. Viel Spaß! Ich freue mich so sehr, heute einen sehr, sehr interessanten und super inspirierenden Menschen im Podcast zu haben, Dr. Professor Gregor Hasler. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, heute hier ins Gespräch zu kommen. Ich bin sehr, sehr gespannt auf all dein Wissen, was du jetzt hier mit uns teilen wirst. Schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank, Laura, für die Einladung. Ich freue mich auch sehr auf dieses Gespräch, ja.
Du hast letztes Jahr, 2019, ein Buch veröffentlicht, was ich persönlich auch super spannend finde, und zwar die Darm-Hirn-Connection, wo es darum geht, dass es ja irgendeinen Zusammenhang gibt zwischen unserem Darm und unserem Gehirn. Wie bist du selber auf dieses Thema gestoßen? Also vielleicht kannst du da nochmal so ein bisschen erzählen, weil mich hat das immer überrascht, dass das so wenig irgendwie besprochen wird, weil es ja so ein wichtiges Thema ist. Und deswegen finde ich es so schön, dass du da so dieses Thema so an die Oberfläche holst. Wie kam das, dass du angefangen hast, darüber ein Buch zu schreiben?
Ich habe mich schon viele Jahre damit beschäftigt. Also mal war ich selber betroffen, so als Jugendlicher hatte ich so Darm-Bauchbeschmerzen und dann habe ich so gemerkt, was da passiert. Einerseits wird man da zum Gastroenterologen gebracht und der macht da coole Untersuchungen und sagt dann, da ist gar nichts. Oder da geht man zum Psychosomatiker und der interessiert sich nur für psychische Dinge und gar nicht für den Darm. Und so habe ich irgendwie gemerkt, da, das ist nicht gut, wie man mit diesen Problemen umgeht. Und da habe ich ja meine Dissertation dann am Universitätsspital Zürich gemacht zu Patienten mit unklaren Bauchbeschwerden. Und das war wirklich eine verrückte Erfahrung. Also ich habe extrem gelitten und eben wie ich selber herumgeschoben. Niemand hat sie ernst genommen. Auch Psychotherapeuten mögen das nicht, mit solchen Menschen zu reden. Und da waren eben so verrückte Theorien, dass in der Psyche ist irgendein Zentrum und produziert diese Darm, also der Darm als reine Alarmanlage des Gehirns und solche Dinge. Das wusste ich von mir selber, so ist das ja schon nicht. Der Darm hat ein Eigenleben und man kann auch den Darm behandeln, da wird es besser. Das war mal das. Und später habe ich ja dann mit Patienten mit Essstörungen lange gearbeitet. Das war aber mehr Zufall. Ich wollte eigentlich diese Stelle nicht und eine andere hat mir eine andere Stelle weggenommen. Da muss ich sie nehmen. Aber das hat sich dann doch als extrem spannend herausgestellt. Und da habe ich ja viel ernährungsumgestellt. Da habe ich das wirklich gelernt und gesehen, wenn man nur die Ernährung umstellt, was für extreme positive Effekte auf die Psyche das haben kann. Habe ich wirklich gesehen, das, was wir in der Psychiatrie dachten, stimmt nicht. Es ist also nicht so, dass alles von der Psyche aus behandelt werden muss, wie ja immer noch so eine Lehrmeinung ist, sondern man kann tatsächlich vom Darm aus behandeln und die Psyche wird dann besser.
Spannend. Da habe ich jetzt direkt 2, 3 Fragen zu. Und zwar hast du gesagt, dass du selber, als du jünger warst, Bauch- und Darmbeschwerden gehabt hast. Wie hast du das damals für dich gelöst? Oder hattest du das dann wirklich so lange quasi, bis du deine eigene Ernährung umgestellt hast? Oder wie war da dein eigener Weg?
Nein, ich habe ja so allgemeine Dinge gemacht, so mehr Sport getrieben und ich habe schon geschaut, dass ich weniger in Stress komme Und schon, meine Eltern haben sich sehr bemüht und dann neue Sachen gekocht, eben ein bisschen ungewöhnliche Dinge. Knochenmark hat mir gut getan, nicht so vegetarisch leider. Und aber mit der Zeit hat sich das so ja wahrscheinlich ein bisschen ausgewachsen. So.
Okay.
Ich hatte schon später mal, war ich etwas übergewichtig, muss ich sagen. Aber und dann muss ich das in den Griff kriegen. Aber auch jetzt noch, also wenn ich im Stress bin, kriege ich Bauchschmerzen. So, das ist immer noch so mein schwacher Punkt.
Ja, okay, spannend. Aber,
genau, aber ich denke, dann später im Leben hat man die Möglichkeit, Dinge zu wählen, die man gerne tut. Oder sicher auch das Medizinstudium hat natürlich geholfen, zu wissen, nicht, das hat mich schon interessiert, von der Leiche eigentlich ganz genau zu wissen, wo der Darm liegt, wie das genau funktioniert. Und das sehe ich übrigens auch bei den Patienten, nur dass sie mal verstehen, wie dieser Darm funktioniert, dass der tatsächlich störungsanfällig ist, wie das alles aussieht, das hilft manchmal. Weil das ist ein Problem im Darm, wir sehen uns ja ihn ja nicht. Der ist so versteckt, es gibt auch nicht so gute Untersuchungsmethoden wie beim Herzen, da kann man ja sehen, wie jede Klappe funktioniert. Das gibt es ja alles nicht, so wie große Unbekannte irgendwie. Die kennenzulernen ist eigentlich an sich schon therapeutisch.
Dann lass uns da doch mal zusammen in den Darm einsteigen quasi. nimm uns doch mal mit in den Darm. Erzähl doch erstmal grundsätzlich vielleicht auch, wie funktioniert der Darm? Und dann würde ich gerne danach auch nochmal darüber sprechen. Du hast ja Ernährung gerade schon angesprochen, dass Ernährung oder eine Umstellung der Ernährung eine große Veränderung mit sich bringt für die Psyche. Was du da auch für Erfahrungen hast, welche Ernährung gut tut. Aber vorher, ich würde gerne einmal so den Raum aufmachen und über den Darm sprechen. Was ist genau der Darm? Wie schaut er aus? Was macht er? Was ist für den wichtig? Was ist für den nicht so wichtig? Vielleicht kannst du uns da einmal mit in diese Welt nehmen.
Ja, ich beginne diesen Spaziergang so im Mund eigentlich, weil es ganz spannend. Da gibt es ja auch schon Bakterien. Der Mund ist voll von Bakterien. Und die merken wir auch, nämlich die produzieren ja Karies. Der Mund ist ein wirklich ganz schlagendes Beispiel, dass wir uns falsch ernähren und dass wir nicht mehr die richtigen Bakterien haben. Wenn man so alte Schädel sieht von Kriegern oder so, die haben immer sehr gute Zähne, aber haben nie die Zähne geputzt. Und bei uns ist das ja nicht so. Meistens gibt es sofort Karies. Da sieht man schon, wie wichtig eigentlich die, kann man so Mundflora ist, nicht mit dem Mund, richtigen Mundflora hat man keine Karies. Und da wir die falsche Mundflora haben, müssen wir jeden Tag Zähne putzen. Da sieht man schon, wie stark wir eigentlich entfernt sind so von einer natürlichen Lebensweise. Dann im Mund sieht man schon den Speichel, das ist ganz wichtig. Eine Methode des Darms, mit der Welt umzugehen, sage ich manchmal, ist wegspülen. Nicht, da wird einfach weggespült, da wird ja auch gespuckt oder runtergespuckt. Und auch später im Durchfall beim Erbrechen, nicht, das ist die Darmlösung, mal raus damit, säubern, reinigen. Nicht, das ist ja ein ganz allgemeines Heilprinzip, dass wir in der Medizin sagen, wir wie vom Darm abgekupfert haben, nicht mal richtig säubern, entschlacken und so weiter. Und dann kommen wir ja zum Schlund, also zum Mund irgendwie, und da sind ja schon ganz verrückte Dinge beim Mensch. Beim Menschen irgendwie, wir haben ja eine Luftröhre, die ist ja da, wenn man das zeigt, mal oben und der Mund ist ja unten und die kreuzen sich dann. Nicht unterhalb ist dann auf einmal die Speiseröse hinten dran. Die kreuzen sich beim Kehlkopf. Und das ist natürlich eine verrückte Konstruktion und das spüren wir beim Verschlucken. Es gibt ja auch Menschen, die haben immer wieder so diese Halsklöße. Das hat nicht schon damit zu tun. Wenn man jung ist, ist das ungefährlich. Aber doch im Alter sterben ja viele Menschen eigentlich von genau diesem Problem, dass sie etwas in den falschen Hals kommt, nämlich in die Lunge. Und das ist ja auch so sprichwörtlich, in den falschen Hals kommen. Das ist ein großes Dilemma, sondern wir essen und atmen, das ist kompliziert gebaut, dass alles ins richtige Örtchen kommt. dann sind wir schon bei der Speiseröhre und die kann ja gut nach unten schieben, die Nahrung, aber auch sehr gut nach oben schieben. Also hier gibt es nochmals eine Entscheidung, will ich das wirklich oder will ich es nicht? Diese Entscheidungen haben wir auf verschiedenen Ebenen. Wenn ich das esse, sehe, wenn ich es im Mund habe, kann ich ausspucken, aber da ist nochmal eine Barriere, wo ich sagen kann, halt, habe mich getäuscht, kann es noch ausspucken. Finde ich ja psychologisch noch interessant, wir müssen ja überall mit Reizen umgehen, dass wir eben Möglichkeiten haben, auch mal einen Fehler zu machen und der wird dann korrigiert. Dann kommt der Magen und da wird es ja schon massiv, der hat ja so eine Säuredusche, das ist ja doch ganz unheimlich, was da passiert. Inmitten unserem Körper haben wir eine Säure, die ist so sauer, die würde eigentlich alles, was uns herum vom Kugelschreiben zum Buch, alles zersetzen. Also es ist schon verrückt, was da der Körper sich ausgedacht hat, dass er doch denkt, die Umwelt kann gefährlich sein, nicht? Und da muss man mal deutlich durch Säurebad gehen, um alles Schädliche zu vernichten. Und da gibt es sich Menschen, die müssen diese Säure stoppen, weil die Säure hat natürlich viele Probleme, Nebenwirkungen würden wir sagen. Ich kann natürlich selber die Schleimhaut reizen. Und wenn man das stoppt, hat man viele Probleme nicht, aber man sieht doch, dass diese Menschen dann andere Nebenwirkungen haben, weil das eben eine wichtige Abwehr ist. Die falschen Bakterien kommen in den Darm, bis zum Hirn wirkt sich das aus. Viele haben dann so Denkstörungen mit diesen Medikamenten. Da sieht man sehr schön die Vor- und Nachteile. Aber das finde ich schon ein gewaltiges Ding, dieser Magen. Und dann sind wir schon im Dünndarm und da habe ich ja sehr viel geschrieben, mein Dünndarm ganz speziell ist, wie dünn der ist. Ich weiß nicht, ob sich die Leute das vorstellen können. Wir haben ja überall Haut, nicht? Aber sie vorstellen auch so eine Hornhaut. Das sind doch 30 Schichten von Zellen, so eine Hornhaut oder Hirnhaut. Das sind 50 Schichten. Aber das sind schon, wir sind da massiv ausgekleidet. Aber im Darm geht das alles runter auf eine Zellschicht. Also nur noch eine Zellschicht trennt uns von diesem doch, von diesen fremdartigen Sachen, die wir essen. Nicht extreme Verletzlichkeit, das gibt es nirgends sonst am Körper. Es ist natürlich gedacht, dass wir sehr schnell Nahrung aufnehmen können. Aber da ist eben die Schwachstelle eigentlich, dass wir natürlich auch sehr viel aufnehmen, das nicht gut ist. Oder ein bisschen Bakterienentzündung schon ist natürlich diese einzige Zellmembran, kann Störungen haben. Es geht zu viel rein, das löst Entzündungen aus. Das schreibe ich ja, weshalb wir so verletzlich sind. Das ist wirklich der verletzliche Punkt des Körpers. Immerhin hat dieser Darm ein ganz eigenes Hirn, das ist ja auch ganz erstaunlich. Der ist doch sehr komplex, der muss ja diese Nahrungsmasse kneten einerseits und dann doch vorantreiben. Da müssen Säfte dazu gemischt werden und da hat es ein ganzes Gehirn gegeben. Da ist ja schon eine Pointe des Buches, dass eigentlich der Darm ja vor dem Hirn kommt. Nicht schon Würmer oder Polypen haben ja Därme, das sind ja Wesen aus Därmen und das ganze Nervensystem ist um diesen Darm. Und irgendwie in eine Ausstülpung dieses Nervensystems hat dann mal das Gehirn gegeben. Also kann man schon sagen, dass die Hauptaufgabe des Gehirns ist, eigentlich mit dem Darm zusammenzuarbeiten. Also wenn wir jetzt über den Darm sprechen, ist es eigentlich die Grundaufgabe des Gehirns, über den Darm nachzudenken, zu denken, wie wir den richtig behandeln, richtig füttern. Das ist die Urfunktion eigentlich des Gehirns. Ja, da geht es ja schon bald über in den Dickdarm, da gibt es dann noch lustige Konstruktionen, nicht? Der Dünndarm, die geht ja nicht so ein Rohr ins andere, sondern die sind so schräg versetzt, also da ist ein Rohr und das andere kommt so rein. Das hat immer den Sinn, dass es keinen Rücklauf gibt, nicht? Wenn es Rücklauf gibt, dann würde es in diesen eben Blinddarm gehen. Und da gibt es auch Blinddarmfortsatz, Appendix, in Deutschland sagt man häufig der Blinddarm, sei der Wurmfortsatz, ist aber nicht das Gleiche und da hat es auch ganz viele Immunzellen. Da kommen wir schon zum nächsten Thema. Also 80% aller Immunzellen sind um den Darm gelagert. Das ist schon irgendwie massiv, also 80% des Immunsystems. Also wenn wir reden von Immunkrankheit, Immunschwäche, dann müssen wir immer an den Darm denken. Also da passiert, sage ich mal, da kommt die Welt in uns rein. Da müssen wir auch nach dem Säurebad, wo wir das ein bisschen abschwächen, diese Welt, müssen wir doch immer darauf bedacht sein, ist das eigen, ist das fremd, ist das gefährlich, ist das giftig, müssen wir das ausspülen, nicht? Der Darm kann jeden Moment eine riesige Spülanlage loslassen, da geht alles raus, wollen wir natürlich nicht immer machen. Und da kommen auch die Keime, die Schadstoffe rein und das Immunsystem ist wie eine Polizei, die ist dann dort und schaut, was passiert und meldet das dem ganzen Körper. Auch direkt im Hirn. Das ist schon sehr neu, wie schnell das im Hirn landet, diese Information. Das Hirn weiß sehr, sehr schnell, was eigentlich im Darm passiert. Das hat übrigens auch mit dem Vagusnerven zu tun. Da haben wir auch lange gedacht, dieser Nerv, der kommt ja direkt aus dem Hirn. Nicht aus dem Rückenmark, direkt aus dem Hirn und geht zum Darm. Da haben wir gedacht, ja, der steuert sicher der Darm. Wir denken immer so hierarchisch, Hirn steuert Darm. Aber neueste Forschung zeigt, 80% der Information geht vom Darm zum Hirn. Das heißt, das Hirn will vielleicht vor allem wissen, was im Darm passiert. Und ganz neue Forschung von letztem Jahr zeigt, der Vagus geht nicht nur zum Darm hin, also ebenso, sondern geht durch den Darm durch, bis in den Nahrungsbrei. Wie eine Sonde steckt er in den Nahrungsbrei. Das ist schon verrückt. Also das Hirn selber hat eine Ausstülpung bis in den Nahrungsbrei. Da sieht man nur, wie wichtig das für das Hirn ist, was wir essen, das zu kontrollieren. Das zeigt natürlich auch, wie schnell irgendeine Verstimmung hier natürlich zu einer Verstimmung im Hirn geschehen kann. Also das sind ganz neueste Befunde, dass die doch noch viel enger zusammenarbeiten, als ich das je gedacht habe. Und da kommen wir schon bald in den Dickdarm und da ist ja speziell jetzt massiv viel Bakterien, also kiloweise. Etwas so schwer wie unser Gehirn ist, hat es da Bakterien, wirklich massive Mengen, eben Milliarden und mehr Bakteriengene als Körpergene. Das ist ganz verrückt, das ist eine ganz eine Welt, ein Ökosystem, das sich da auftut und uns hilft eben mit der Welt umzugehen, diese zu verdauen, diese zu verkleinern, sich diese anzueignen. Und die sind extrem wichtig. Wir kennen natürlich die Bakterien, vor allem aus der Medizin, als Schädlinge, Krankheitsverursacher, die Wölfe, sage ich dem. Aber die meisten Bakterien sind die guten Hunde, die uns eben von diesen Wölfen schützen. Also es gibt gute und schlechte Bakterien. Es hängt ja immer wie bei Menschen davon ab, wie die Umstände sind. Gewisse werden unter Säure böse und ohne Säure sind sie gut. Und gewisse sind gut und schlecht. Hemmen das Immunsystem einerseits, andererseits machen sie Magengeschwüre. Es ist recht kompliziert, so einfach zu sagen, du bist jetzt böse und du bist gut. Und dann ist es halt wirklich ein Ökosystem. Das ist nicht so einfach zu sagen, jetzt gebe ich da dieses Bakterium ein bisschen dazu und alles ändert sich. Ich kann im Ökosystem ja auch nicht einfach sagen, jetzt mache ich da mal mehr Eichhörnchen und dann kommt das Ökosystem wieder in die Balance. Da braucht es schon mehr, oder? Und das sehen wir jetzt auch in der Forschung. Die Frage ist weniger das oder dieses Bakterium, sondern wie behandle ich dieses ganze Ökosystem. Gut, und dann kommen wir bald schon zum Ende des Darmes, zum Darmausgang. Hier ist natürlich, gibt es mehrere Reihen von Verschlüssen, so ganz automatische und natürlich auch willentliche. Da ist es doch wichtig, dass dieser Darm natürlich verschlossen ist und so reagiert, wie wir das wollen. Und klar, Menschen, die da ein Problem haben, die leiden sehr schwer, nicht? Die habe ich zum Teil auch in der Behandlung. Ist doch schwerwiegend, wenn wir unseren Körper nicht im Griff haben. Das kann man sicher auch sagen. Das Selbstwertgefühl, das manchmal tief ist bei Menschen mit Essstörungen, mit Darmproblemen, hat ganz viel mit der Selbstkontrolle zu tun. Also Selbstsicherheit ist immer auch Körpersicherheit. Und deshalb ist es noch mehr wichtig, eben Körper und Psyche irgendwie zusammen zu sehen und zu behandeln.
Wow, danke schön für diese Reise. Unglaublich spannend. Unglaublich spannend. Und für mich ist es immer wieder, ich staune ja jedes Mal wieder so über unseren Körper, was das für ein Wunder ist, diese Intelligenz, die es einfach ganz von selbst das alles macht und man hat gar keine Ahnung, wie fantastisch das eigentlich ist. Also Wahnsinn. Danke für diesen Ausflug. Für alle, die jetzt gerade auch zuhören und wir haben es ja jetzt schon ein paar Mal auch angesprochen, es gibt diese Verbindung. Du hast gerade gesagt, der Vagusnerv, der geht vom Gehirn runter in den Darm und hat wie so eine Sonde wirklich nochmal in die Nahrung, die aufgenommen worden ist. Wie können wir dieses Ökosystem Darm so aufbauen und so pflegen? Was braucht dieses Ökosystem, damit es uns gut geht, damit es unserer Psyche gut geht? Oder vielleicht andersrum gefragt, was machen wir vielleicht gerade so gesellschaftlich gesehen vielleicht falsch, was wir mit unserem Darm machen, was dazu führt, dass es vielleicht so viele Menschen gibt, die eine Depression haben, die ja einfach denen es nicht gut geht, was ja dann wahrscheinlich auch auf andere Krankheiten übergeht. Also was würdest du sagen, was machen wir falsch zum einen und was kann man tun, um dieses Ökosystem so zu schützen, dass es ihm richtig gut geht?
Ja, also darum glaube ich auch, ist sehr wichtig. Ich meine, Hippokrates, dieser griechische Arzt, gesagt, sogar alle Krankheiten kommen vom Darm. Das ist extrem, aber der Darm ist schon wahnsinnig wesentlich. Eben, ich habe gesagt, das ganze Immunsystem ist da und so weiter. Und beim Ökosystem, vor allem des ganzen Darmes, aber auch dieser Darmflora, ist, denke ich, schon die Ernährung wichtig. Das ist einfach, wenn man alle Forschung sieht, so das Einfachste, aber auch das Wichtigste vielleicht. Also durch die Ernährung haben wir einen direkten Einfluss, nicht, ob wir den Darm reizen, ob wir diese Bakterien richtig füttern, dieses Ökosystem am Leben erhalten. Und da gibt es natürlich hunderte von Diäten und ich habe ja auch meine Vorstellungen, die ich nicht natürlich äußern möchte. Ich denke, eins ist sicher, dass traditionelles Essen, das sieht man klar, besser ist als industrielles. Das ist wieder der wichtigste Befund, das sagt auch Michael Berg, einer der führenden Ernährungswissenschaftler, den ich kürzlich getroffen habe. Das ist schon ein Problem. Wenn wir jetzt Firmen, also Chemiker, Esswaren herstellen, nicht? Und die sind ja gemacht so wie Raketen, die auf unser Hirnbelohnungssystem losmarschieren. Nicht genau so viel Zucker, so viel Salz, dass dann wir so eine Freude und Sucht entwickeln. Und diese Nahrung dann zu unserer Hauptnahrung wird, das ist ein echtes Problem. Denn der Darm ist wirklich nicht für diese Art Beschießung, sag ich mal, gemacht. Also eine gute Regel ist, man soll Dinge essen, wenn wir die unseren Großmutter zeigen würden, würde sie sie als Essware erkennen können. Nicht? Einfach mal ein ganz einfacher Gesetz. Nicht? Und das ist halt jetzt nicht so ein komischer Schokoriegel mit so grünen und gelben Farben, sondern das ist halt einfach schon der Brokkoli mit etwas Braten, oder natürlich auch besser ohne Fleisch, muss ich sagen. Ich komme dann noch zurück auf das. Irgendwie vielleicht auch Teigwaren oder was auch immer, oder Reis mit Gemüse, etwas, was man als Essware erkennen kann. Denn wichtig ist schon die Ausgewogenheit. Nicht jede Diät sagt ja mir, das weglassen, sage ich auch. Ich sage einfach industrielles weglassen. Aber sonst ist diese Weglasstheorie problematisch, denn das Ökosystem muss ja eben an allen Enden und Ecken richtig ernährt werden. Und es ist schwerwiegend, wenn man da einfach so Dinge weglässt. Und da ist auch ein ganz wichtiger Befund, der fast ein bisschen besorgniserregend ist, wenn man jetzt bei Tieren mal die mit nur noch McDonald's oder irgend so Fast Food füttert. Ich habe gesagt, gut, dann macht man ein paar Wochen und dann füttert man sie wieder völlig normal. Dann kann sich das Ökosystem zum Teil erholen, aber nur zum Teil. Also es bleibt geschädigt. Das ist doch massiv. Ich denke auch, wenn man Kinder hat, die jugendlich sind, dann denkt man, ja gut, ein paar Jahre isst er jetzt halt nur noch Fast Food, dann wird er dann schon wieder vernünftig. Aber das ist problematisch. Also wir müssen schauen, auch bei jungen Menschen, dass die nie so eine Fast Food Phase reinkommen, denn der Schaden könnte langfristig sein. Das ist auch so die Idee des Ökosystems. Das kann man nicht so schnell reparieren, nicht? Das denke ich, das ist die Ernährung. Da kann man schon sagen, viel pflanzlich kann man sagen, auch nicht zu viel. Und klar, ich habe schon Sympathien für vegetarische Lebensweise, auch ethisch, weil ich denke, wir müssen mit unseren Tieren netter umgehen. Aber sicher nicht zu viel Fleisch, nur wenig Fleisch, so, das wäre eine andere Empfehlung. Denn es ist schon so, die Jäger und Sammler, die haben schon gejagt, und das war sicher heroisch. Und die Männer sind sich sicher wichtig vorgekommen, die gejagt haben. Aber letztlich waren das doch vor allem Sammler, nicht? Man ist herumgezogen und hat gegessen, Früchte und so weiter, die es gibt. Dann hier möchte ich auch etwas zu sagen zum Verkleinern. Nicht wirklich gesund ist die volle Frucht. Und wir wissen, wenn man jetzt diese Frucht mixt oder Kerne mahlt, dann werden sie ungesunder. Weil diese Verdauung ist ganz wichtig, dass eben der Körper zu tun hat, der Darm. Und von dieser Verpackung hat den Vorteil, dass der Zucker nicht so schnell in den Körper fließt. Das ist ja ein anderes Problem, dass der Zucker sollte nicht so schnell in den Körper fließen. Und da ist einfach wichtig, eben die Haferflocke ist einfach viel gesünder als das Hafermehl zum Beispiel. Oder auch die Früchte sind viel gesünder als das Smoothie. Also hier muss man einfach denken, kann ja nicht immer so leben, aber nicht alles immer zermahlen und verkleinern, nicht? Das will unser Darm tun. Da nehmen wir ihm die Arbeit weg, sondern wirklich ganze Früchte, ganze Kerne. Da sind wir auch beim Vollkornbrot. Also Vollkornbrot ist natürlich gefangen gesund, wenn es wirklich volle Körner drin hat. Wenn wir die zermahlen, nicht, dann gibt es noch etwas Ballaststoffe, aber das ist nicht so wichtig. Sondern es ist wirklich wichtig, dass es eingepackt ist. Also die Ballaststoffe müssen das Essen einpacken. Also das Essen hat wie eine Struktur. Stellen Sie sich vor, eine Haferflocke hat eine Struktur und der Körper liebt eigentlich diese Strukturen und nicht nur noch die einzelnen Bestandteile. Die sind auch gut, aber die sind weniger gesund als die volle Struktur.
Spannend. Wahnsinnig spannend. Weil man denkt irgendwie immer, ja, so ein Smoothie ist doch super. Dann ist das ja auch eine Katastrophe, eigentlich, wenn ich gerade drüber nachdenke. Ich habe ja einen kleinen Sohn und es gibt ja jetzt für Kinder überall immer diese Quetschies. Ich weiß nicht, ob du die kennst, diese fertig gemixten Smoothies, die die Kinder dann die ganze Zeit trinken können. Das ist ja totaler Quatsch, wenn man das mal so...
Gut, dass bei Kindern... Wisst ihr das nicht? Das ist natürlich schon, die Menschheit hat schon lange verkleinert. Man muss schon sehen, wir könnten schon nicht alles roh essen. Eine gewisse Art von Verkleinerung, von Kochen, vor allem von Gären, ist schon wahrscheinlich richtig, sind wir uns angewöhnt. Aber alles immer zu verkleinern, finde ich schon problematisch. Klar, es verdaut sich besser, oder? Da ist ein Problem, ich verdau das halt sehr schnell und sehr gut. Wenn ich die vollen Früchte esse, muss ich langsamer essen, was schon gut ist. Und die Verdauung, ist natürlich, gibt es ein bisschen mehr Blähungen oder so, aber die sollte man nicht überbewerten.
Mhm. Welche Rolle spielt Stress für den Darm?
Der spielt, muss man sagen, doch eine sehr große Rolle. Also wenn man sieht, wie behandelt das Hirn den Darm, dann hat das zwei große Möglichkeiten. Eines ist der Sympathikus, eben der Stressnerv. Nicht? Und der ist ja wie ein Gegenspieler vom Vagusnerv. Obwohl der Vagusnerv viel edler ist, der kommt ja direkt aus dem Gehirn und der Sympathikus, der Stressnerv, kommt aus dem Rückenmark. Da gibt es vor allem Reflexe und weniger Reflexion. Gibt es eine Hierarchie? Der Stressnerv trumpft oder ist er stärker, dominanter wie der Vagusnerv. Das hat nicht mit dem Überleben zu tun. Da ist irgendwie Rauch im Haus, da muss ich sofort aufhören zu verdauen und mich mit diesem Rauch zu beschäftigen, ob ich da fliehen muss oder löschen. Und nun ist das Problem, dass wir jetzt dank diesen Smartphones und alles dauernd eine Meldung haben. Die haben dauernd oder Nachrichten, sind immer negativ oder meistens nicht eine Sendung, das ist eine Ausnahme, aber sonst wieder da viel dramatisiert und überall kommt eine Meldung, jetzt muss man da aufpassen, da könnte man eine Aktion verpassen und so wird natürlich dauernd dieser Stressnerv aktiviert und der Vagusnerv wird dann immer ausgebremst. Das ist natürlich für die Verdauung schlecht, weil so die Verdauung gestört wird eigentlich. Der Darm wird lahmgelegt, damit Energien für andere Dinge vorhanden sind. Und das kann natürlich mit der Zeit zu Störungen führen, zu Darmproblemen. Aber überhaupt, Menschen leben länger oder kürzer, muss ich sagen, wenn dauernd dieser Stressnerv aktiviert ist. Eine andere Art der Kommunikation ist das Stresshormon wie Cortisol. Ich muss schon sagen, der Darm hat viel mehr Hormone. Also es ist schon so, dass der Darm viel mehr zum Hirn spricht als umgekehrt. Aber der Hirn hat immer das Stresshormon, Cortison, und damit wird der Darm auch lahmgelegt. Also überall, der Hirn sieht auch Gefahren, nicht? Ist wie für die Außenpolitik zuständig, für die äußere Sicherheit. Und das hat nicht wie eine Politik. hat das irgendwie Vorrang. Aber wenn der natürlich immer eine Krise sieht, dann haben wir ein Problem. Dann irgendwie werden die inneren Ressourcen wie die Innenpolitik, sage ich mal, vernachlässigt.
Spannend. Und wenn es jetzt darum geht, du hast gerade schon angesprochen, also zum Beispiel über die Ernährung können wir unserem Ökosystem helfen, unserem Ökosystem Darm quasi helfen, gesund zu bleiben. Du hast schon gesagt, vorrangig auch vegetarische Ernährung. Ich ernähre mich ja vegan, was mein Leben komplett verändert hat, so positiv. Ich hatte lange Hautprobleme, ich hatte habe mich nie wirklich auch wohlgefühlt in meinem Körper und esse jetzt seit 6 Jahren vegan und es hat alles verändert. Also es ist so, allein die Energie, die ich habe und die Verdauung, sind das, also aus meiner Sicht hat es nur Vorteile, plus ist es fantastisch für die Tiere. Und also das ist so, aus meiner Erfahrung habe ich da auch sehr die Erfahrung gemacht, dass es einen unglaublichen Unterschied macht, wie es einem geht. Und was ich gerade ganz spannend finde, ich bin ja gerade in den USA und es ist immer so, wenn ich in die USA reise, bin ich immer schon so, ich liebe es hier auf Hawaii. Ich meine, das ist ja, Maui ist mein Herzensort und ich liebe es. Aber es ist trotzdem so, ich habe immer so ein bisschen so ein, nicht so ein gutes Gefühl, was die Ernährung angeht, weil es ist hier einfach, ich merke das sofort, innerhalb von 2 Wochen, meine Haut wird schlechter, ich fühle mich nicht mehr ganz so gut, weil das Essen wird hier einfach, es ist viel fettiger, es ist viel mehr Zucker überall drin, wir kaufen ja schon alles organic und so weiter und so fort, aber klar, wenn man mal essen geht oder, und es ist so krass zu spüren sofort, vielleicht hattest du auch mal die Erfahrung, es ist so krass, es sofort zu spüren, wie der Körper darauf reagiert, wenn man plötzlich in so eine andere Ernährung kommt, die einfach ja nochmal viel, viel industrieller ist, als auch noch bei uns in Deutschland. Das ist ja, hier ist ja alles bearbeitet, gefühlt. Da ist ja sogar der Brokkoli, keine Ahnung, weiß man ja auch nicht, ob der noch echt ist oder ob er komplett genmanipuliert ist. Aber das ist irgendwie ganz, ganz spannend. Ich fängt gerade ganz so an zu regnen. Ich hoffe, es ist nicht so laut, aber hier kommt gerade so ein Monsun runter. Aber das war für mich auch so spannend, hier dann zu sehen, dass ich auch gemerkt habe, dass sich das auch auf meine Stimmung auswirkt. Nach ein paar Wochen über diese Ernährung hier, dass ich mich nicht ganz so gut manchmal fühle, auch in meinem Körper, weil ich einfach das Gefühl habe, es ist so viel jetzt in mir drin, was gar nicht zu mir gehört und was auch gar nicht in mich rein sollte eigentlich. Aber da, um nochmal auf das Ökosystem zu kommen, also vegetarische / vegane Ernährung im Idealfall, wenig Fleisch, nicht zu sehr alles zerkleinern, sondern dem Körper da auch zu helfen, weniger Stress. Und wenn jetzt jemand zu dir zum Beispiel kommt und sagt, Gregor, ich habe irgendwie immer so einen Reizmagen und ich habe Bauchschmerzen und ich weiß einfach nicht, was es ist. Wie kann man da anfangen? Wie fängt man an, vielleicht auch wieder Freundschaft mit seinem eigenen Darm zu schließen und vielleicht auch die Botschaften zu verstehen, die der einem schickt?
Das erstmal zu deiner Amerika-Erfahrung. Ich habe ja ein paar Jahre, also über 3, 4 oder 5 Jahre in den USA gelebt. Das ist ein Grund, weshalb ich nicht in den USA lebe und jetzt in der Schweiz bin, ist die Ernährung. Das ist wirklich wahnsinnig schwierig, auch wenn da noch Organic draufsteht. Wissen wir zum Beispiel, habe ich ein Buch geschrieben, wenn man auch eine Tomatensauce kauft, Barilla, ein italienisches Produkt, dann mischen die in den USA noch irgendwelchen Kornsirup dazu, was wir nicht tun. Und so wird alles süß, du hast recht. Ich habe eben gedacht, auch beim Brokkoli, bei Tomate, die nehmen wahrscheinlich eine Spritze und spritzen auch da noch irgendwelchen Traubenzucker rein. Ja. Aber es sind auch die Ideale, alles muss süß sein, was ich schon nicht verstehe. Und es ist wirklich sehr schwierig zu ernähren. Da habe ich mich eben auch so zugenommen, es ging mir auch sehr schlecht. Und das hat ja wirklich sehr viel mit der Ernährung zu tun. Nun zu den Patienten oder muss ich auch sagen, diese Studien, die zeigen, dass Essen wirklich sehr antidepressiv ist, die kommen auch aus Australien oder den USA. Also natürlich schon, wenn man so schlecht isst, dann gibt es viel Potenzial nach oben, muss man sagen. Aber es ist andererseits schwierig, in diesen Ländern überhaupt was Gesundes zu kaufen, muss ich auch sagen. Man zahlt in New York, Manhattan gibt schon, man zahlt extrem viel für eine Tomate, die eben nicht gesüßt, Tomatensauce, die nicht gesüßt ist. Gut, aber wie geht man jetzt mit einzelnen Patienten vor? Da gibt es wie so gewisse Therapieprinzipien. Ich finde, das Wichtigste ist, bevor man Vorschläge macht, nicht, man kann ihm sagen, schwimmen Sie doch mehr oder essen Sie doch mehr Banane oder so, ist einfach zu machen. Ich war eben lang bei so Hausärzten Assistent und habe gesehen, die machen ihm solche Tipps, aber das kommt meistens nicht gut. Das Erste ist immer herauszufinden, was macht man eigentlich. Also Self-Monitoring. Man macht irgendein Tagebuch, Esstagebuch mit Patienten und die schreiben mal genau auf, wie ist die Stimmung, wie geht es ihnen, wann essen sie was. Und dann weiß ich überhaupt, was die genau essen, warum die so essen. Also ich gebe mir ganz viele Mühe, mal zu verstehen, wie essen die eigentlich, weshalb nur dieses Sandwich am Mittag. Das sehe ich natürlich, das hat ja mit dem ganzen Leben zu tun. Die haben ja gar keine Zeit für das Sandwich und so weiter. Eine Ernährungsumstellung ist schwierig, klappt ja häufig nicht, weil man nicht sieht, dass die Nahrung ja soziale Aspekte hat. Es braucht Zeit, es braucht Fähigkeiten zu kochen, es braucht Geld. Und da mache ich mal eine ganzführliche so Analyse und gehe dann von dieser Analyse aus. Wie immer, wenn man Verhaltensänderungen macht, man muss ganz klein beginnen. Nicht jeden Morgen 3 Croissants oder so. Wie sagt man, Hörnli auf Deutschland. So, und da kann man dann nicht auf 2 reduzieren oder vielleicht einen Apfel dazu oder so ganz, ganz kleine Dinge. Zu diesen Regeln eben nicht zu viel essen, vor allem pflanzlich essen. Vor allem natürliche Dinge zu essen. So, das kann man sagen, die 3 großen Regeln, die man allgemein anwenden kann. Aber dann kommt noch etwas ganz Wichtiges dazu. Bei der Ernährung ist halt schon jeder anders. Eben, du hast jetzt diese Erfahrung gemacht, aber ich habe sehr viele Patientinnen und ich kann dir sagen, es gibt auch Leute, die haben auf Vegan umgestellt und da ging es eher schlechter. Es hat sehr individuell verschieden. Man muss so wie ein bisschen sich als Forschungsprojekt sehen. Die Amerikaner sagen so ein Hacking, so wie man ein System hackt. Und da ist wichtig, dass man systematisch mal beobachtet, mal sich ein bisschen was verändert, schaut, welche Richtung geht das. Beim allem ist auch die Kalorienmenge schon sehr wichtig, wenn man so vegan isst, weshalb das auch so gesund ist, weil die Leute essen dann einfach weniger, weil es schwieriger ist, einfach sehr viel zu essen. Man isst auch viel so achtsamer und so weiter. Das sind auch solche Faktoren, die eine Rolle spielen. Aber dann frage ich auch, was die Leute gerne haben, spielt dann noch eine Rolle. Und dann meistens ist das eine ganze Lebensumstellung, nicht, wo man sagen kann, es geht einfach nicht. Du musst am Mittag Zeit haben, du musst mal kochen können, du musst mal kochen lernen, du musst neue Ernährungsmittel ausprobieren. Nicht, da gibt es ja viele Leute, die haben einfach so Ideen, das kann ich alles nicht essen, Brokkoli habe ich Blähungen, Bohnen kriege ich Schweißausbrüche und dann schaut man das nochmals an. Der Darm kann aber auch lernen, das ist irgendwie ganz wichtig. Auch wenn man einmal Bohnen nimmt und dann hat man Blähungen, das heißt doch nicht, das ist für ewig, oder? Sondern man muss es mal probieren, mal länger anwenden, umlernen, der Körper muss wirklich umlernen, sich gewöhnen an die Erneuerung. Das ist also ein längerer Prozess, den man da mit dem Patienten durchgeht.
Spannend. Also das heißt, du würdest sagen, der erste Schritt ist, sich selber erstmal zu beobachten, wahrzunehmen, was mache ich eigentlich? Was esse ich eigentlich? Was nehme ich in mich rein? Und dann wirklich zu schauen, was tut mir eigentlich gut und nach das Leben auch an die eigene Ernährung anzupassen und zu gucken, wie kann ich eigentlich mein Leben so aufbauen, dass ich meine Ernährung wieder mehr priorisiere, weil ich bin da auch ganz ehrlich, wenn mein Freund nicht so toll kochen würde und immer so gut für mich sorgen würde, dann würde ich auch viel mehr Quatsch essen den ganzen Tag, weil ich es für mich auch noch nicht genug priorisiere. Ich habe immer so viel anderes zu tun. Das heißt, ich kann das auch sehr, sehr gut nachempfinden, dass das natürlich oft auch schwierig ist, der eigenen Ernährung da wieder so einen Raum zu geben. Und ich glaube, was halt auch so ein bisschen so die Herausforderung ist, wenn es um den Darm geht oder um die Ernährung, dass es halt auch so was Langfristiges ist. Du siehst nicht sofort den Effekt. Das ist genauso, also als Beispiel, wenn ich jetzt einen Schokoriegel esse, ich sehe ja nicht sofort, was passiert, sondern dann 3 Tage später sind dann vielleicht ein Pickel da oder wenn ich das jeden Tag mache, sind 3 Monate später auf jeden Fall mehr Kilo da. Aber es ist nicht so, dass es ja, ich esse einen Schokoriegel und boom, da ist der Effekt, sondern das ist ja was man oft erst später sieht. Und ich glaube, das ist auch für viele so schwierig, das dann miteinander in Verbindung zu bringen und zu sehen, es hat einfach einen Effekt, der direkt ist, aber eben den wir noch nicht direkt wahrnehmen können. Das ist auf jeden Fall super spannend. Und für Menschen, die jetzt zum Beispiel, das finde ich auch so spannend, das Thema, für Menschen, die jetzt wirklich auch an der Depression leiden, was würdest du sagen, also aus deiner Erfahrung auch, kann eine Umstellung der Ernährung und die Beschäftigung mit dem eigenen Darm, kann das dabei helfen, eine Depression zu verbessern, also vielleicht sogar wieder gesund zu werden?
Sicher nicht bei allen, aber es gibt schon Personen, wo das ausschlaggebend ist. Aber wie gesagt, oder die Depressiven, die haben inzwischen keinen Rhythmus mehr. Und das ist ein häufiger, auch ganz wichtiges Element der Depression. Auch nicht bei allen, jeder ist verschieden. Aber die stehen am Mittag auf und sind unregelmäßig. Und durch dieses Essen zum Beispiel wird auch die innere Uhr immer wieder eingestellt. Also ich am Morgen aufstehe um 8 und dann was esse. Ich werde schon sehen, die Frage ist für mich schwierig, weil das ist ja alles gekoppelt und Essen ist auch sozial. Dann essen sie so, dass sie wieder jemanden sehen oder Essen ist vielleicht ein Konflikt in einem Paar und dann spricht man mit dem Paar. Ich werde schon sehen, Essen ist eine Welt, nicht nur schon die Idee, Essen geht einfach darum, was ich da reinnehme, ist schon komplett falsch in meinen Augen. Es ist eine Welt, oder? Es ist so, Essen ist eigentlich eine wichtigste, wie wir mit unserem Umfeld umgehen, nicht? Da sieht man auch diese Plantage. Wir haben die ganze Welt so verändert, dass wir besser essen können oder uns ernähren können. Das ist halt so in alles reingepackt mit dieser zirkadianen Uhr, mit der Achtsamkeit, nicht? Ich beginne eigentlich mit einem Achtsamkeitstraining, kann man sagen, genügend Essen, dann essen die auch achtsamer. So, das sind so viele Wirkelemente, dass ich schon sagen kann, ich kann eigentlich nur mit dem Essen gehen und es gibt eine wunderbare Psychotherapie. Aber schon nicht, wenn man natürlich nur sagt, wir zählen jetzt nur Kalorien und dann geht es nicht, oder? Es muss in diesem vollkommenen Package drin sein.
Ja. Was hältst du denn von diesem ganzen Thema Darmreinigung, Saftkuren, Fasten, all diesen Dingen? Hast du da auch vielleicht einen Ratschlag? Wann sollte man fasten? Vielleicht auch, wie sollte man fasten? Ist es gut für den Darm? Vielleicht kannst du da auch noch mal kurz drauf eingehen.
Ja, du hast ja auch verschiedene Dinge erwähnt und ich sehe das schon sehr differenziert. Und die Saftkur, ich kenne natürlich nicht alle, da bin ich natürlich schon ein bisschen kritisch, weil ich ja für Früchte bin und weniger für Säfte. Und beim Darmkuren bin ich dann sehr kritisch. Nicht die Idee, so einfach durchzureinigen, macht Sinn, aber die das Ökosystem können wir nicht einfach durchreinigen, durchfegen. Das ist mehr, sage ich nur, die Einstellung ist hier mehr so eine Pflege. Es ist weniger eine Radikalreinigung, sondern wir leben mit diesen Bakterien, wir leben mit dem Darm, wir müssen uns auf Augenhöhe treffen. Und das ist ja schon nicht die Maßnahme, ich radiere dich jetzt aus oder ich nehme jetzt mal Säure und putze dich durch. So. Also da finde ich, da muss einfach so eine liebevolle, sorgevolle Beziehung bestehen. Das schaue ich immer, wie ist dann die Beziehung zu diesem Darm? Dann kommen die aber zum Fasten und das ist eine spezielle Sache. Da hat man ja so Bestseller, Fasten heilt alle Krankheiten vom Nagelpilz bis zur Migräne, das ist natürlich schon nicht so. Aber Fasten habe ich eine gewisse Faszination, nicht für alle. Ich glaube, Fasten ist nicht für alle. Bei den meisten, oder Fasten hat ja eine Nebenwirkung, wie bei der Essstörung, dass man dann das nicht kann und dann versucht man lange nicht zu essen, da gibt es einen Essanfall. Da gibt es eigentlich durch so Versuche zu fasten, die nicht gelingen, kann schwerartige Essstörungen induzieren. Aber man muss die richtige Person sein, die das kann. Aber sonst finde ich das schon eine wunderbare Sache und das für das Hirn ist das eben auch gut. Wenn man doch sagt, jetzt dieses Intervallfasten, 18 Stunden, mal ohne etwas zu essen, das dann schon, das ist natürlich auch natürlich, der Mensch hat ja nicht immer gegessen. Man sieht auch, man wird wacher, man wird aufmerksamer, viele können besser arbeiten. Es ist antidepressiv bei vielen Menschen, natürlich auch nicht bei allen. Und im Hirn scheint das so auch so dem Hirn Möglichkeit zu geben, etwas aufzuräumen. Nicht? Im Hirn haben wir auch immer ganz viel Neues und da muss auch aufgeräumt werden. Und diese Aufräumprozesse werden da auch stimuliert durch das Fasten. Also wenn man das richtig macht, die richtige Person, finde ich das eine ganz, ganz tolle Sache.
Hast du da einen Tipp, muss man da vorher irgendwie was Bestimmtes essen oder nicht mehr essen? Trinkt man währenddessen Wasser oder Tee? Hast du da vielleicht auch irgendwie einen Tipp, wie man am besten vielleicht damit mal anfangen kann mit dem Fasten?
Ja, es gibt ja wie so natürlich das Fasten über Wochen, da kenne ich mich jetzt nicht so aus, weil das empfehle ich auch nicht. Aber diese 8 Stunden Fasten, dann nimmt man einfach eine Mahlzeit weg. Da habe ich gemerkt, das hat so soziale Gründe. Also gewisse nehmen das Frühstück weg, weil das weniger sozial ist. So, ich persönlich lasse, und das denke ich ist das Gesündeste, das Abendessen weg, weil man schläft dann auch wirklich sehr gut. Also wenn man das kann. Aber dann kann man das schon einfach versuchen. Natürlich ist es gut, wenn man zu schwer ist, sehr gute Maßnahme, Gewicht abzunehmen, dass man das einfach auch mal probiert. Man hat nicht zuerst einen regelmäßigen Essrhythmus, es stimmt schon alles, sonst ist es nicht gut, wenn alles schon Chaos ist. Also es muss sehr geordnet eigentlich alles sein. Und dann ist man bereit, mal zu versuchen, das wegzulassen. Ich habe dann schon noch Tricks. Also wenn das dann gar nicht geht, dann so ein Naturjoghurt, nennen wir das Naturjoghurt, dass man, also ich habe das, dann da kann ich das noch essen, um den Hunger zu stillen. Ich schlafe halt auch dann gut, also ich gehe dann meistens früher ins Bett und schlafe den Hunger weg. Aber man muss auch ein bisschen Freude am Hunger haben, nicht? Der Hunger ist immer so, das darf gar nicht passieren oder sollte nicht. Und Diätberater sagen, Diät ohne Hunger, finde ich ein Quatsch, sondern man muss dann mal diesen Hunger studieren, mindfully. Auch hier ist es für mich eine Achtsamkeitsübung. Was kommt eigentlich? Was ist auch der Hunger? Warum kann ich den nicht aushalten? Nicht für mich ist das halt so wie ein Forschungsprojekt. Und dann wird man schon sehen, dieser Hunger ist nicht so bösartig. Der geht auch wieder weg. Man trainiert das auf. Man kann das dann immer besser. Und so lasse ich dann einfach eine Mahlzeit weg. Und am anderen Morgen auch schlage ich natürlich nicht ganz zu. Das ist ja der Fastenbruch, Breakfast. Auch ein bisschen gesittet vorgehen. Jetzt klar, könnte man schon jetzt einen Kübel Cornflakes essen, aber das empfehle ich schon nicht, dass man auch da diese achtsame Haltung weiterhin hat und halt auch hier nicht jetzt über eine übermäßige Portion nimmt, um das zu kompensieren. Also man wird sehen, was Epikur schon gesagt hat, wenn man eben mal nichts isst, dann wird das Essen auch viel besser. Nicht? Ich werde sehen, das ist verrückt, wie gut dann diese Supermarkt-Joghurts, was immer, wie gut die schmecken eigentlich, wie das für eine Freude das Essen macht. Das macht wie ein Rescaling, sagen wir immer auch, oder? Wir sind so gewöhnt, immer diese Kalorien zu haben. Da gibt es wie so ein Rescaling, wo man auf einmal das Hirnbelohnungssystem viel offener wird, viel dankbarer für die Nahrung und das löst dann eine große Freude aus.
Ein Thema, was ich auch noch ganz spannend finde für den Darm, ist das Thema Trinken, also Wasser trinken. Da gibt es ja ganz viele unterschiedliche Meinungen von, man muss 5 Liter trinken oder die Hälfte des Körpergewichts oder ich weiß nicht genau, irgendwie, da gibt es ja alle möglichen komischen Theorien. Wie stehst du dazu? Wie stehst du zum Wassertrinken? Wie wichtig empfindest du das? Oder wie ist da auch deine Erfahrung? Was hilft dem Darm innerhalb, also mit Flüssigkeit?
Ja, sicher ist Wasser besser als irgendeine Flüssigkeit. Eben, wir haben gehört, Fruchtsäfte sind nicht so gut, so Limonaden auch nicht. Also Wasser ist schon was Gutes. Jetzt, ich weiß nicht, in der Schweiz ist das Wasser höchster Qualität aus dem Hahn. Da nimmt man so einfach Hahnwasser und das ist eigentlich sehr gut. Und das trinke ich natürlich selber viel. Sonst kann man schon sagen, wenn man jetzt viel Hunger hat, diesen bekämpfen muss, da gibt es Studien dazu, dann ist Wasser trinken einfach auch gut, diesen Hunger etwas zu sänftigen. Auch übrigens bei Leuten, die Alkoholprobleme haben, das ist eine der wichtigsten Maßnahmen, statt Alkohol auch viel Wasser zu trinken. Dann, also das zeigen wirklich viele Studien, dann nimmt auch die Lust am alkoholischen Getränk ab. Also von daher schon eine gute Sache, sich irgendwas Gutes zu tun, ohne jetzt den Körper mit Kalorien zu stopfen. Wie viel das ist, da gehen die Meinungen auseinander. Also ich denke nicht, dass man da so und so viele Liter trinken muss. Also unsere Nieren sind gut, die können auch mit wenig Flüssigkeit umgehen. Also ich denke schon, regelmäßig trinken, aber man muss jetzt nicht literweise trinken. Also ich würde jetzt keine Erfahrung haben, dass das besonders gut ist.
Ja, spannend, weil da ist ja, gibt es ja ganz viele unterschiedliche Meinungen zu. Ne? Das, also was ich gemerkt habe, was mir gut tut, ist morgens einfach ein großes Glas lauwarmes Wasser zu trinken und dann auch nochmal so eine halbe Stunde, Stunde zu warten, bevor ich was esse. Weil ich habe das Gefühl, das spült nochmal irgendwie so den Körper irgendwie so durch. Also da merke ich, es macht einen riesen Unterschied, ob ich das morgens gemacht habe oder nicht.
Für das mache ich übrigens auch. Also das sind ja zwei interessante Sachen. Das lauwarme Wasser, das habe ich jetzt nicht. Das mache ich natürlich auch. Oder ich nehme häufig lauwarmes Wasser, weil ich denke, das ist nicht so gut, eben nur so kaltes Wasser zu trinken. Und das mache ich auch. Das Erste, wenn ich aufstehe, nehme ich mal Wasser. Einfach genau, um irgendwie diesen Darm mal etwas zu geben, dass das irgendwie belebt wird, stelle ich mir vor. Und dann ist das Essen auch besser oder es geht einfach. Genau, das mache ich auch, ja.
Cool. Eine Frage habe ich noch zum Immunsystem, weil wir sind ja jetzt gerade in einer Zeit, wo ganz viel über Gesundheit und Krankheit gesprochen wird und ich finde es spannend, also so rein, wenn ich so die Medien beobachte und die Diskussion, dass gerade so wenig darüber gesprochen wird, wie wir unser Immunsystem stärken können, weil das ja eigentlich jetzt mal ein guter Zeitpunkt wäre, darüber zu sprechen. Was würdest du sagen, dadurch, du hast ja gesagt, 80%, war das richtig, 80% des Immunsystems der Bakterien sind im Darm oder um den Darm herum, hattest du gesagt, ne?
Ja.
Können wir da irgendwas auch tun? Also wie können wir über unseren Darm unser Immunsystem stärken? Gibt es da was, abgesehen von der Ernährung oder von den Themen, über die wir jetzt gesprochen haben, was wir da noch tun können für alle, die jetzt gerade vielleicht auch in dieser Phase irgendwie das Gefühl haben, die sich jeden Tag einen Ginger-Shot rein trinken oder solche Sachen? Was kann man da noch tun, um das Immunsystem zu stärken?
Ja, eines ist schon ein Problem, das Übergewicht. Also Übergewicht, das zeigen alle Studien, führt zu einer vermehrten Aktivität des Immunsystems, was natürlich nicht gut ist. Also da ist sicher eine Maßnahme, dass man die Kalorien reduziert, wenn man das kann, und abnimmt. Das ist für das Immunsystem sicher besser. Das ist ein ganz großer Faktor. Das andere, das haben wir noch besprochen, ist die Bewegung. Wir wissen einfach, das Immunsystem funktioniert besser, wenn wir uns mehr bewegen. Das hat zum Teil auch wirklich mechanische Eigenheiten. Das Hirn hat auch so ein Lymphsystem und ist verhängt mit dem Darm. Und diese Lymph, also das ist wie eine chemische Übertragung, eigentlich so wie ein Wasser, das da durch den Körper fließt. Das fließt einfach besser, wenn wir uns viel bewegen. Also das Hirn kann sich viel besser auf den Darm abstimmen. Das heißt, auf das ganze Immunsystem, wenn wir uns bewegen. Also das, wenn ich mal wirklich wissenschaftssolide, das sind die zwei Sachen. Also Kalorien abnehmen tut dem Immunsystem so, also Kalorien reduzieren, also wenn man nicht schon zu dünn ist. Und das andere ist viel Bewegung. Und sonst kommen wir wieder zur Ernährung, dass wir natürlich nicht irgendwelche Giftstoffe aufnehmen. Und ich weiß nicht, viel industrialisierte Nahrung, das muss man schon fast als giftig bezeichnen. Also diese Tonnen von irgendwelchen Zuckerarten, so, das ist natürlich gar nicht gut. Sicher auch die Darmflora, die ist ganz, ganz wichtig, diese Darmbakterien für das Immunsystem, die arbeiten ganz eng zusammen, um zu festzustellen, was ist fremd, was ist nicht fremd, was kann die Bakterien selber verdauen. Die Bakterien scheiden ja auch ganz viele Giftstoffe aus. Das wieder müssen zu diesem Ökosystem Darmflora Sorge tragen. Das haben wir besprochen durch diese ausgewogene Ernährung. Also eben Kalorien einschränken, ausgewogen ernähren und vor allem auch der Sport ist schon ganz, ganz wichtig.
Cool, super, danke dir. Weil ich glaube, das ist gerade auch sowas, was einem ja vielleicht auch so eine andere oder so eine Art Vertrauen auch in den eigenen Körper gibt, wenn man einfach weiß, weil, also zum Beispiel ich bin so, ich weiß, ich bin gesund, ich bleibe gesund, einfach weil mein Immunsystem super ist und weil ich mir in meinem Körper da so sehr vertraue. Deswegen, ich mache mir da für mich jetzt überhaupt keine Sorgen, aber ich glaube, dass es viele Menschen gibt, die sich gerade einfach Sorgen machen, krank zu werden. Und man kann da ja so wundervoll dafür sorgen, dass man einfach ein super Immunsystem hat, was natürlich einen auch gut beschützen kann vor unterschiedlichen Viren. Super. Ich habe noch eine Frage. Das ist die Frage, die ich all meinen Podcast-Gästen stelle. Die ist tatsächlich jetzt ein bisschen unabhängig vom Darmthema, aber ich finde trotzdem deine Antwort darauf spannend. Und diese Frage ist, wenn du dir vorstellst, du bist ganz, ganz, ganz alt, du hast ein super erfülltes Leben und dann ist aber der letzte Tag deines Lebens und ich würde zu dir kommen und würde zu dir sagen, Gregor, es tut mir super leid, es gab ein technisches Problem und alles wurde gelöscht, all deine Studien, alles, was du geschrieben hast, deine Bücher, alles ist weg. Und ich würde zu dir kommen und sagen, blöd, hier ist ein Zettel und ein Stift, wenn du nichts in der Welt hinterlassen könntest, außer drei Weisheiten, die du auf diesen Zettel schreiben dürftest. Was würdest du auf diesen Zettel schreiben? Was wären deine drei Weisheiten?
Eine Weisheit wäre sicher, also die Psyche immer mit dem Körper denken. Also diese Einheit scheint mir extrem wichtig zu sein. Das andere würde ich als Hirnforscher sagen, das Hirn immer als mit der Einbettung sehen. Also das geht eigentlich alles, meine ich, habe ja vorher ein Buch über Resilienz geschrieben, da geht es auch um die soziale Einbettung hier, in Einbettung in den Körper. Also Hirnforschung heißt auch Forschung dieser Hirneinbettung zu verstehen. Also Connections zu sehen, das wäre mir jetzt ganz wichtig. Und das Letzte wäre schon so wie diese positive Psychologie. Also letztlich geht es um schon das Glück. Ich sehe da immer so buddhistische Mönche, die miteinander lachen. Ich denke dann, das ist für mich der Beweis, oder, dass das gut ist. Wir können sagen, was eigentlich gut im Leben ist. Aber wenn die so zusammen sind und nichts brauchen und einfach fröhlich lachen, so dieses Bild, wäre dann noch das Dritte, das ich betonen möchte.
Ich danke dir. Vielen, vielen Dank. Gibt es noch irgendetwas, was dir gerade auf dem Herzen liegt, was du gerne teilen möchtest, was du den Hörern noch sagen möchtest? Ich glaube, wir sind in so viele Themen gerade reingegangen, aber wenn es noch irgendwas gibt, dann kannst du es gerne noch sagen, falls es etwas gab, worüber wir jetzt nicht gesprochen hatten.
Oh, ich kann noch auf meine Bücher hinweisen, weil es das Thema wirklich interessiert. Das ist eben diese hier am Hinax. Es kommt übrigens im Herbst eine erweiterte Auflage im Klett-Cotta Verlag. Und auch früher habe ich einfach über Resilienz geschrieben, also wie man widerstandsfähiger wird. Vor allem Wir-Faktor habe ich so soziale Faktoren genommen. Also nur, wenn es einem interessiert, ob man sich
mega
da...
Mega spannend. Ja, und vor allen Dingen auch, worüber wir jetzt das ganze Darmthema, dein Buch heißt Die Darm-Hirn-Connection. Ich werde das auch alles hier in die Shownotes reintun für alle, die dann direkt auf den Link gehen wollen und sich das Buch holen wollen. Macht das unbedingt, lest da. Ich bin ja, wenn ich von so einem Thema so angefixt bin, ich habe witzigerweise zu Hause in Berlin, habe ich so einen Stapel liegen mit Büchern zum Vagusnerv, weil ich da irgendwann so drauf gestoßen bin und ich war so, boah, das ist so krass. Und dann habe ich mir so viele Bücher dazu bestellt, weil ich das so spannend finde. Ich bin noch nicht dazu gekommen, sie zu lesen. Aber dein Buch ist auch mit dabei, was ganz spannend ist. Und ja, also vielen, vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch. Hat mir ganz viel Freude bereitet und danke, dass du dein Wissen geteilt hast. Und ich freue mich sehr, dass du da so, ja, so ein Pionier bist auch in dem Bereich und das Wissen einfach nach draußen bringst, weil ich glaube, das ist ganz wichtig, auch in der Medizin da die Zusammenhänge zu sehen, ne? Und das Ganzheitliche und einfach zu erkennen, es hängt einfach alles miteinander zusammen. Und dass keiner so diesen, dass die Psychologen sagen, nee, es ist nur die Psyche und wie nennt man denn die Darmärzte? Gibt es da ein Wort für?
Gastroenterologen oder Somatiker.
Genau, dass die dann sagen, es ist irgendwie nur im Darm, sondern es hängt halt alles miteinander zusammen. Und ich glaube, das hilft so sehr, das auch für einen selber zu erkennen. Also vielen, vielen Dank. Wenn jetzt jemand irgendwie mit dir Kontakt aufnehmen möchte, ist das irgendwie möglich? Wo kann man noch mehr über dich erfahren?
Ich habe eine Webseite, das ist gregorhasler.ch. Ich habe natürlich auch eine Universitätswebseite, aber jetzt so viele Leute, die sich allgemein interessieren, da habe ich auch mein Resilienzkonzept steht da, aber da gibt es auch Vorträge oder Podcasts, die man hören kann und da gibt es auch eine E-Mail-Adresse, man kann mir auch schreiben. Ich habe natürlich so, und ich gebe mir wirklich Mühe, das zu beantworten. Aber es interessiert mich auch, zu erfahren, wie es den Leuten geht, wie die Probleme sind. Ich will ja auch besser werden und ja, antworte auch gerne und freue mich auf Zuschriften.
Super. Dann, ich tue das alles in die Shownotes für alle, die da mit dir in Kontakt treten wollen oder deine Bücher lesen möchten. Und vielen, vielen Dank für das Gespräch. Hat mir ganz viel Freude bereitet. Ich habe für mich auch nochmal viel mitgenommen. So zwei, drei Dinge, die ich, glaube ich, auch noch bei mir besser machen kann. Und ja, ich danke dir. Vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch.
Vielen Dank dir, Laura, für das Interesse.
Ich hoffe, dass du ganz viel aus der Folge für dich mitgenommen hast. Schau gerne bei @lauramalinaseiler auf Instagram vorbei. Schreib mir deine Gedanken dazu. Was war deine wertvollste Erkenntnis? Und ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag oder Abend, je nachdem, wann du diese Folge gerade hörst. Und schicke dir eine riesengroße Herzensumarmung. Ich hoffe sehr, dass es dir gut geht und dass du auf dich achtest, dass du liebevoll mit dir bist, dass du dir selber den Raum gibst, den du verdienst. Und dass egal, wo du gerade in deinem Leben bist, dass du einfach weißt, es ist alles genau richtig. Und egal, was ist, du bekommst alles in deinem Leben hin. Du kannst dir selber vertrauen und du hast eine solche Weisheit und Power in dir, auf die du vertrauen kannst. Und ich danke dir, dass wir hier Zeit miteinander verbracht haben in dieser Folge. Pass auf dich auf und rock on und namaste, deine Laura.